Die Transaktionskosten sowohl bei Ethereum als auch bei Bitcoin sind letzte Woche durch die Decke gegangen. Was auf beiden Chains die Ursache dafür war, wie die aktuelle Entwicklung ist und ob wir uns weiter damit herumschlagen müssen, das werden wir heute beleuchten. Außerdem plaudern wir ein bisschen aus dem Nähkästchen, was ein privates Memecoin-Investment betrifft und was man bei solchen Aktionen beachten sollte, um nicht unter die Räder zu kommen und idealerweise mit Gewinn wieder auszusteigen. Und damit hallo und herzlich willkommen zu BTC Echo Invest, eurem Podcast rund um das Investieren in Bitcoin, Blockchain und Co. Heute ist Montag, der 15. Mai 2023. Mein Name ist Peter Büscher und bei mir ist der Mann, der wahrscheinlich bald seinen eigenen Memecoin hat. BTC Echo Marktexperte Stefan Lübeck. Stefan, alten Chartflüsterer, wie ist die Lage in Berlin?
Hi Peter. Ja, danke für die, dass ich jetzt dann in Zukunft auch mal Memecoin haben werde, weiß ich nicht unbedingt. Wenn das jemand auflegen will, halte ich ihn nicht auf. Soweit hier gut, sonnig, schönes Wetter und hatte ein schönes Wochenende. Dann starten wir jetzt mal direkt durch.
Auf jeden Fall.
Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleibt dran.
Generative KI hilft Unternehmen dabei, schneller, innovativer und effizienter zu werden. Doch wie können alle Mitarbeitenden diese revolutionäre Technologie im gesamten Unternehmen nutzen? Bertelsmann setzt dafür auf eine gemeinsam mit Deloitte entwickelte Plattform auf Basis von Campfire. Diese dient nicht nur als konzernweiter Software-as-a-Service-Marketplace, sondern auch als Distributionsplattform für eine Vielzahl von generativen AI-Anwendungen. Jetzt mehr erfahren auf deloitte.com/bertelsmann.
Und damit zum Marktupdate. Stefan, wie haben sich Bitcoin und Co. seit Montag geschlagen?
Also Bitcoin beendet die Handelswoche mit einem Kursabschlag von rund 6%. Zwischenzeitlich sind wir tatsächlich Freitagabend kurzfristig mal an die 25.810 US-Dollar gedippt. Da kam es dann aber auch immerhin stattlich zu dem Zeitpunkt, also bis zum Wochenschluss, zu einer 1.000-Dollar Erholungsbewegung. Die haben wir dann jetzt so ja sogar weiter fortgeführt, stehen ja aktuell bei, 27.400 rund. Aber damit schloss sich insgesamt, muss man sagen, der Kryptosektor der Konsolidierung am US-Aktienmarkt an, der in der zweiten Wochenhälfte ebenfalls ein bisschen gen Süden tendierte. Da verantwortlich vor allem schwächer als prognostizierte Konsumerwartungen und mit einem schwindenden US-Verbrauchervertrauen. Das heißt, man sieht, die US-Wirtschaft, beziehungsweise die US-Bürger glauben nicht mehr so richtig daran. Und das trifft dann natürlich auch wieder die wirtschaftliche Aktivität in den USA. Und gleichzeitig sah man einen deutlichen Kursanstieg oder Kurserholung beim US-Dollar-Index DXY. Und der sorgte tatsächlich für einen merklichen Gegenwind im Kryptosektor.
Ja, das sagst du ja immer quasi so, das ist der Gegenspieler, ne? Wenn es dem Dollar gut geht, dann geht es dem Bitcoin eigentlich eher schlecht, ne?
Korrekt, ja, das sah man auch beim Gold ging ein bisschen runter, Öl verlor an Wert, also alles, was in US-Dollar gehandelt wird, kriegt dann immer ein bisschen, auch der Euro war wieder unter 1,09 runter, also alles, was der Gegenspieler vom Dollar ist, kriegt dann immer ein bisschen auf die Nase. Aber tatsächlich konnte Bitcoin, wie gerade angesprochen, die Erholung dann in den frühen Morgenstunden, ich glaube heute Nacht so gegen 3:30 ging es dann los, dann hat er die 27.000 zurückerobert und da muss man jetzt einfach mal gucken, würde ich sagen. Beziehungsweise interessanterweise ist eigentlich in diesem Bezug, also wir haben jetzt sozusagen noch nichts, es ist weder jetzt wieder Bärenmarkt, noch ist es Bullenmarkt, wir haben einfach jetzt mal ein bisschen konsolidiert. Nichtsdestotrotz muss man sagen, dass die Kurskorrekturen dem Interesse an Bitcoin irgendwie nicht geschadet haben. Weil wir haben ein kleiner Funfact vielleicht, erstmalig tatsächlich, und das ist auch durchaus, wenn es geht in die Geschichtsbücher, sag ich mal, der Bitcoin-Historie ein so ein bisschen, dass wir die Zahl der Holdcoiner-Wallets, also von BTC-Adressen, die mindestens ein BTC-Guthaben oder mehr aufweisen, ein neues Allzeithoch verzeichnen konnten. Da sind es jetzt mittlerweile 1 Million Wallets, also stattliche Zahl.
Ja, sehr schön. Das ist doch mal eine gute Nachricht. Gehörst du auch dazu? Sehr indiskrete Frage, oder? Wollen wir jetzt hier nicht beantworten.
Also das wäre, glaube ich, schlimm, wenn nicht.
Ja.
Dann hätte ich ja FOMO.
Ja, und jetzt von Bitcoin, wie immer der Blick auf die Altcoins. Auf Platz 1 der letzten 7 Tage ist da Kava, K-A-V-A. Kava hat genau am letzten Montag, den 8. Mai, ein relatives Tief ausgebildet und seitdem einen starken Aufwärtsimpuls erfahren. Dieser eine Impuls, das ist jetzt noch kein neuer Aufwärtstrend, aber es wurde immerhin schon das vorherige Hoch übertroffen. Das lag bei ca. 94 US-Cent. Und in deinem Kursticker vom 10. Mai schreibst du über Kava, wenn diese Marke von 94 US-Dollar-Cent überwunden wird, was ja mit aktuell 1 Dollar und 005 Cent der Fall ist, dann sei das nächste Ziel das Jahreshoch bei 1,21 Dollar ungefähr. Aber was ist denn überhaupt Kava? Kava ist eine Layer-1-Blockchain, die die Geschwindigkeit und Interoperabilität von Cosmos mit der Entwicklerleistung von Ethereum kombiniert. Und der Auslöser für die jüngste Rallye war jetzt wohl, dass BitGet das Kava-Staking mit 13% APR gelauncht hat. Und das erhöht dann das Total Value Locked. Und mit mehr TVL erscheint Kava dann auch in dem ein oder anderen Ranking. Und die Menschen da draußen werden verstärkt darauf aufmerksam und befeuern somit weiter den Kursanstieg. Aber Stefan, außer Kava gab es noch andere Gewinner im Altcoin-Sektor, oder?
Ja, tatsächlich gehörten vor allen Dingen die, auch wieder interessant, die Liquid Staking Anbieter, da haben wir es, also nicht nur auf Kava wird jetzt vermehrt gestaked, sondern auch tatsächlich auf Ethereum. Und die Anbieter Rocket Pool und Lido Finance gehören da zu den größten Wochengewinnern. Dieses untermauert dann eigentlich auch und beziehungsweise das bestätigt uns in unserer Annahme von vor ein paar Wochen, dass entgegen der Erwartung nicht zum Abverkauf der im ja bislang über Jahre gebundenen Ethereums in dem sozusagen in dem alten Ethereum-Kontrakt kam, sondern viele Staker hat tatsächlich ihre Coins weiterhin gegen eine Verzinsung staken. Laut Token Unlock stieg die aktuelle jährliche Rendite des beim Ethereum-Staking ausgezahlten Zinsen auf 8,6%, was tatsächlich ein historischer Höchststand ist. Und seit dem Shanghai-Upgrade, also jetzt letzten Monat, wurden nämlich 3,4 Millionen Ethereum in Ethereum 2.0 Verträge eingezahlt, aber lediglich 2,67 Millionen Ethereum abgezogen. Also haben wir einen Nettozugang von ungefähr 734.000 Ethereum, was einen Gegenwert von ungefähr 1,4 Milliarden US-Dollar darstellt. Und nicht nur Ethereum selbst profitierte, sondern auch die Staked Ether, also der Coin, den man bekommt von Lido, wenn man auf Lido sozusagen Liquid Staking betreibt, da stieg auch die APR zuletzt auf ein neues Allzeithoch von 8% an. Das heißt, man kriegt wirklich eine interessante Rendite. Ist nicht ganz so hoch wie die 13% jetzt bei Kava. Dafür fühlt man sich mitunter wahrscheinlich auch eher sicher, wenn man Ethereum staked, weil man weiß, dass der Coin auch in 1, 2, 3 Jahren noch da sein wird.
Ja, auf jeden Fall.
Und ja, scheinbar ist Staking gerade in diesen Zeiten, wo der Markt übergeordnet, muss man dann sagen, tatsächlich seitwärts tendiert und wir noch keinen nachhaltigen Bullrun nachweislich haben, interessant für viele Anleger und deswegen sagen sie einfach, okay, ich habe jetzt mein Ethereum, ich will damit gerade eh nichts machen, ich warte auf den nächsten Bullrun, wieso nicht diese ungefähr 8% Rendite mitnehmen?
Ja, macht Sinn. Und was sagt die Verliererseite bei den Altcoins?
Ja, da haben wir, wie ist es manchmal, die Gewinner der Vorwoche sind die Verlierer der aktuellen Woche. Neben dem BRC20 Meme-Coin Pepe, der mit 24% Kursabschlag der größte Verlierer unter den Top 100 ist, musste tatsächlich auch die Bitcoin-Layer-2-Lösung Stacks 13% Kursminus verkraften. Also insofern sieht man so ein bisschen der Hype bei den Ordinals auch genannt oder BRC20-Token ebbt so ein bisschen ab und prompt lassen da auch Coins aus deren Ökosystem, dem Ökosystem direkt dann mal federn. Das hängt also, es korreliert miteinander. Also spannende Entwicklung.
Ja, ja, anscheinend gibt es zwischen dem Pepe-Chart und auch den Transaktionsgebühren auf der Bitcoin-Mainchain eine Korrelation. Denn mit dem Pepe-Absturz sind auch die TX-Fees bei Bitcoin wieder runtergekommen. Und zwar von über 30 US-Dollar am letzten Montag auf ca. 3,7 US-Dollar am gestrigen Sonntag. Aber diese ganze Thematik mit den Transaktionskosten, die schauen wir uns gleich im Hauptteil noch genauer an. Und damit danke dir, Stefan, für dieses Marktupdate.
Achtung, dieser Podcast stellt keine Anlageberatung dar. Alle Aussagen dienen lediglich der Information und spiegeln die persönlichen Meinungen unserer Redakteurinnen und Redakteure wider.
Und damit jetzt auch zu unserem Hauptthema. Den exorbitant gestiegenen Transaktionskosten bei Bitcoin und Ethereum. Bitcoin kam, wie bereits erwähnt, letzten Montag auf über 30 Dollar, Ethereum im Durchschnitt auf mehr als 27 Dollar. Mir selbst wurden bei einem Tausch auf Uniswap mal über 40 Dollar angezeigt. Ja, was da los war und worum es sich da dreht, das besprechen wir gleich noch in unserem kleinen Meme-Coin-Exkurs. Und es gab auch wohl Spitzen, in denen 100 Dollar erreicht wurden. Mittlerweile hat sich die Situation wieder etwas beruhigt. Die Bitcoin-Transaktionskosten sind runter auf circa 3,70 Dollar und die Ethereum-Gebühren lagen gestern im Schnitt bei etwas über 9 US-Dollar. Das ist beides immer noch viel zu hoch. So macht das Investieren per DCA, also per Dollar Cost Average, teilweise keinen Spaß mehr, beziehungsweise das Sichern auf der eigenen Wallet wird dann hinausgezögert. Gucken wir also einmal darauf, warum die Kosten so stark angestiegen sind und ob jetzt hier eine nachhaltige Besserung in Sicht ist. Stefan, wie immer fragt man sich in Anlehnung an die bekannte Bierwerbung, woran hat es gelegen?
Ja, wie du schon sagst, hat insbesondere der Hype um Meme-Coins wie Paper und Co. Auf der Ethereum wie auch der Bitcoin-Blockchain für einen bemerkenswerten Anstieg in den Transaktionskosten geführt. Die, ja, muss man nicht sagen, die erhöhte Aktivität durch die Ordinals und die BRC20-Token auf Bitcoin speziell sorgen in der Folge für Höchststände bei den Bitcoin-Gebühren, die damit sogar fast, muss man tatsächlich sagen, an das Niveau vergangener Bullenmärkte heranreichte. Also man sieht eindeutig, wie du schon meinst, steigt das eine, steigt das andere mit. Ja, optimal ist das alles noch nicht.
Ja, und diese Gebühren, die summieren sich ganz schön. Alleine am 5. Mai wurden auf Ethereum 33 Millionen US-Dollar gezahlt, nur an Gebühren. Am 7. Mai auf Bitcoin 12 Millionen. Ethereum markiert damit einen neuen Jahreshöchststand und Bitcoin markiert damit sogar einen neuen Zwei-Jahres-Rekord. Also seit 2 Jahren sind da an einem Tag nicht mehr so hohe Gebühren geflossen bei Bitcoin, bei Ethereum seit einem Jahr. Aber was des einen leid, das ist des anderen Freud. Denn es gibt natürlich auch Menschen, die von diesen enormen Kosten profitieren. Irgendwo geht das Geld ja hin. Und zwar sind es die, die die Blöcke-Ketten am Laufen und am Leben halten, nämlich die Miner. Die konnten sich in den letzten Tagen über recht ansehnliche Einnahmen freuen, oder?
Tatsächlich. Also von dieser Entwicklung profitierten, wie du schon meinst, in den letzten Wochen insbesondere die großen Bitcoin-Mining-Unternehmen. Laut einem Total Miner Revenue Chart von Glassnode, den ich mal ausgegraben hatte, erwirtschafteten die Bitcoin-Miner im Peak in der letzten Woche so circa 40 Millionen US-Dollar pro Tag. Das ist tatsächlich der höchste Umsatz seit über einem Jahr. Und damit profitieren sie dann natürlich zum einen von dem rund momentan 65-prozentigen Kursanstieg bei Bitcoin seit Jahresanfang, sowie den zuletzt dann zugenommenen Transaktionskosten aufgrund der gestiegenen Transaktionen, also der Menge der Transaktionen im Bitcoin-Netzwerk.
Okay, aber bleiben diese Kosten jetzt zu hoch oder gibt es da eine berechtigte Hoffnung darauf, dass die auch mal wieder runterkommen, beziehungsweise sie sind ja schon runtergekommen? Bleiben die da jetzt oder geht das jetzt wieder hoch nächste Woche?
Also eine Glaskugel dafür habe ich tatsächlich nicht. Habe ich nur für Charts und nicht für Transaktionsgebühren. Aber vorher scheint es zum Glück ein temporäres Phänomen gewesen zu sein. Man muss da tatsächlich sagen, zum Glück, weil, wie du schon sagst, da eine Überweisung zu tätigen oder auch gerade, wenn man mal irgendwie, weiß ich nicht, 300 US-Dollar im Gegenwert auf seine Hardware-Wallet schieben will in Bitcoin und man zahlt dann auf einmal 30 Dollar, dann hat man nichts davon, wenn man im Endeffekt den Dip gekauft hat und die 10% da dann mitgenommen hat, nur um sie dann für eine Überweisung wieder an die Miner weiterzuleiten im Endeffekt.
Ja, und da stimmt das Verhältnis einfach nicht.
Nee, total. Also, und ja, verantwortlich dafür sind natürlich die sogenannten Ordinals auf der Blockchain. Also die Möglichkeit, digitale Inhalte wie NFTs in die Blöcke zu schreiben, sind die maßgeblichen Preistreiber. Ein Kumpel von mir hatte tatsächlich ein Foto von seinem Hund da auf der Bitcoin-Blockchain verewigt, hat ihn stolze 65 Dollar gekostet.
Der ist schuld. Der ist schuld daran, dass das so teuer ist bei Bitcoin.
Ja, nur der.
Mit seinem Hund.
Genau, und sein Hund. Und ja, dieser Hype, muss man leider sagen, hat dann tatsächlich die Bitcoin-Blockchain so ein Stück weit auch an ihr Limit gebracht. Weshalb sich natürlich dann auch Greg White und Co. von Bitcoin, BCH und BSV, also den Hardforks von Bitcoin, dann sofort wieder ins Spiel bringen und sagen, bei uns wäre ja alles günstiger und unsere Blöcke sind größer.
Aber gab auch rasante Kursgewinne bei Bitcoin-Satoshi-Version, glaube ich. Ne? Ist richtig explodiert.
Die sehen, das ist natürlich Support, wenn sie sehen, die ursprünglich oder das Original Bitcoin-Blockchain hat dann ein Häkchen Problem, sagen sie direkt, wir sind ja die bessere Bitcoin-Blockchain. Ja, die sollen dann mal für alleine träumen. Also ich lege keinem nahe, da irgendwie jetzt BCHs oder BSVs zu kaufen. Jedenfalls scheint momentan die Entwicklung jetzt erstmal vorbei zu sein, denn seit 8. Mai ungefähr sank das Handelsvolumen für Ordinals vom Allzeithoch bei rund 18 Millionen US-Dollar auf inzwischen 4,86 Millionen US-Dollar ab, Stand heute. Und auch die Anzahl der Transaktionen nahm vom Höhepunkt bei ungefähr 17.000 Transaktionen pro Tag auf momentan ja knapp unter 5.000 Transaktionen pro Tag ab.
Okay, da ist die Welle des Hypes also gebrochen. Oder was ist da deine persönliche Einschätzung? War das jetzt nur der erste Anlauf und geht das wieder los? Oder ist dieses Thema jetzt weitestgehend durch?
Ja, also wir halten uns ja immer ein bisschen an Historie. Und legt man die Historie der Ethereum-Chain zugrunde, dürfte es vermutlich nicht das letzte Mal gewesen sein, dass wir einen derartigen Anstieg sehen. Also auch Hypes verlaufen in Wellen, muss man wissen. Sobald Memecoin-Anleger die Kurskorrektionen, die wir aktuell sehen bei Paper & Co. als neue Einstiegschancen wahrnehmen, könnte der nächste Hype-Train mehr oder weniger eigentlich direkt loslaufen. Zudem lassen sich natürlich, muss man wissen, Entwickler und User gleichermaßen immer neue Ideen, in diesem Fall zum Beispiel für die Nutzung von Ordinals, einfallen. Und spätestens, wenn wir einen neuen Bullenmarkt im Crypto-Space sehen, davon gehe ich aus, und die normalen Transaktionen ohnehin sich dann schon erhöhen. Und das war bei Bitcoin in 2017, 2018, da hatten wir ja auch damals die höchsten Kosten für Transaktionen auf dem Bitcoin-Netzwerk oder auch wie beim Ethereum, bei Ethereum im letzten Bullrun 2021. Und diese dann tatsächlich jetzt noch mit diesem Meme-Coin oder Ordinal-Hype kollidieren und das zeitgleich stattfindet, dann dürften die Transaktionskosten wieder deutlich zunehmen. Umso wichtiger ist meiner Meinung nach die Weiterentwicklung alternativer Überweisungsmöglichkeiten über Layer-2-Lösungen wie auf dem Bitcoin-Netzwerk des Bitcoin Lightning und den Ethereum-Äquivalenten Arbitrum, Optimism und Polygon. Und auch Michael Saylor scheint das ein Stück weit so zu sehen, weil da kam ja heute Morgen eine Nachricht, dass er jetzt probiert, eine Wallet zu entwickeln, auch fürs Lightning-Netzwerk, das dann im Grunde genommen sämtlichen Unternehmen auch ermöglicht, das zukünftig dann zu nutzen. Also man sieht schon, die Richtung geht dann vermehrt dann auch in Richtung Layer 2.
Ja, definitiv. Das wird wahrscheinlich ein ewiger Wettlauf zwischen gesteigerter Nutzung, einem daraus resultierenden Anstieg der Kosten und damit einhergehenden Anreizen, dafür eine technische Lösung zu finden. Okay, und jetzt kommen wir noch zu der persönlichen Erfahrung, warum mir die $40 Transaktionsgebühren bei Ethereum angezeigt wurden. Und zwar haben wir beide letzte Woche ganz dezent per DEX in einen Memecoin investiert. Das war für mich persönlich das erste Invest dieser Art und eher ein Experiment mit vergleichsweise kleinem Geld. Aber die gesamte Erfahrung, die auch immer noch andauert, denn ich bin ja immer noch investiert, die ist natürlich spannend. Und da wollen wir euch ein bisschen erzählen, wie das gelaufen ist und euch auch ein paar Tipps an die Hand geben, damit ihr damit besser umgehen könnt. Vielleicht, wenn ihr selber euch in Gedanken tragt, da zu investieren, wie man da nicht unter die Räder kommt und vielleicht mit einem Euro plus wieder auscasht. Und zwar nach dem Listing, das auf Telegram bekannt gegeben wurde, galt es so schnell wie möglich auf Uniswap sein Ethereum zu swappen. Beim Kauf des Token lagen die Transaktionskosten noch bei etwas über $20. Und wie wichtig hier Schnelligkeit ist, das zeigen die ersten Minutenkerzen. Denn nachdem der Token für die Öffentlichkeit zugänglich war, das muss man sich mal reinziehen, wurden innerhalb der ersten 120 Sekunden, also es sind dann zwei so grüne Kerzen, jede Kerze 60 Sekunden, eine Minute, wurden innerhalb der ersten 120 Sekunden über 700% Kursgewinn gemacht. Also mal 7 in 2 Minuten. Das Ding ist abgegangen wie eine Rakete, weil das Volumen jetzt auch nicht allzu groß war. Da kam es dann halt zu diesem absolut rasanten Kursanstieg. Und die Slippage ist da natürlich brutal. Also das heißt, ich gehe rein, möchte zu einem bestimmten Preis kaufen und Slippage heißt, ich werde eigentlich zu einem ganz anderen Preis ausgeführt, weil das Orderbuch so dünn ist, dass man da einfach nur durchgereicht wird. Und da kann man eigentlich nur irgendwie reinspringen und ja, Slippage haben wir beide, glaube ich, sehr hoch gedreht und dann einfach rein da und gucken, dass man in den ersten 2 Minuten noch irgendwie seine Token zugewiesen kriegt. Und da waren also ruckzuck die ersten 1000% durch und der Token ging mal 10, bevor alle frühen Vögel dann überhaupt investiert waren. Was ich dann nicht ganz so sauber finde in diesem Kontext, sind Influencer mit einer gewissen Reichweite, die dann einen Tag, nachdem sie selbst investiert sind, ihrer Community von diesem Projekt erzählen. Der Kurs ging dann auch direkt nach oben. Ja, das ist gut für uns beide und für alle die, die bereits investiert sind. Aber wie gut das dann für die ist, die erst nach der Influencer-Ankündigung rein sind, das wird dann die Zukunft erst noch zeigen müssen. Aber deshalb werden wir hier auch explizit keinen Namen nennen. Also in welches Projekt wir da investiert haben, das ist jetzt erstmal nur generisch. Als ich dann ein paar Tage später nochmal nachgeguckt habe, wie es aussehen würde, wenn ich jetzt Gewinne mitnehme, lagen die Transaktionskosten schon bei über $40 und die müssen dann natürlich noch von den Kursgewinn abgezogen werden. Alles in allem zeigt das, wie schwierig es ist, bei solchen Aktionen Gewinn zu machen. Und wenn man liest, jetzt hier Projekt XY hat 1000% plus gemacht, dann muss man das auch mit etwas Kontext betrachten, den wir jetzt gerade ein bisschen hergestellt haben. Und Stefan, du hast da auch ein paar Euro reingeschmissen und durchaus etwas mehr Erfahrung als ich. Wie leicht oder besser gesagt, wie schwer ist es, mit solchen Aktionen Geld zu machen? Verbrennt sich hier die Mehrheit einfach nur die Finger? Und worauf sollte man achten und wie kann man am Ende da mit einem Plus noch wieder auscashen?
Ja, also zuerst mal gehört tatsächlich eine Menge Glück dazu. Wir haben dann eine unglaublich subjektive Wahrnehmung der Mensch. Dann hört man immer von diesen einzelnen Geschichten, wo Leute dann da so wie mit Paper auch schnell reich geworden sind, dass von, ja, sagen wir mal 1000 Coins, wahrscheinlich 995 eher relativ zeitnah das Zeitliche segnen und dass man da nichts rausholt. Das wird dann irgendwie immer ausgeblendet. Denn man muss sagen, es gibt dann so ja mehrere Faktoren, die eigentlich wichtig sind. Neben natürlich einen guten Einstiegspreis ist vor allen Dingen das richtige Timing auch beim Ausstieg elementar. Komme ich später nochmal zu. Und dann durch die Fülle der an derartigen ERC20 und neuerdings auch dieser BRC20 Coins auf der Bitcoin Blockchain haben derartige Investments ja zunehmend irgendwie ein Stück weit Lottospielcharakter. Aber das zieht die Leute auch an. Warum zocken die Leute Lotto, obwohl sie wissen, die Chancen, einen Hauptgewinn zu machen, sind 1 zu 140 Millionen. Insofern hat dennoch irgendwie seinen Charme, sag ich mal.
Ja, und man kann das seine ist halt Chancen, auch der Punkt, ne? Wie du gerade sagtest, es gibt mittlerweile so viele Projekte und wo so viele Menschen in so viele Projekte investieren, da lässt es sich statistisch wahrscheinlich gar nicht vermeiden, dass irgendeiner dann mal seine, weiß nicht, zigtausend Prozente macht. Und natürlich geht der dann oder wird man über den berichten, ja, vielleicht geht dieser Mensch auch selber an die Öffentlichkeit und sagt, guck mal hier, habe ich 300.000% mit 500 Euro gemacht und jetzt geht's mir natürlich gut. Alle anderen, die herbe Verluste machen, die halten natürlich die Füße still und den Mund. Ja, das interessiert dann am Ende niemanden mehr, ne?
Ja, aber man kann, sagen wir mal, wie man beim Systemlotto, und ich vergleiche das nämlich, man kann seine Chancen zumindest etwas steigern, sagen wir, indem man, ich gebe mal so ein, was heißt, einen kleinen Guide da, oder so wie ich da im Endeffekt dann rangehe, ist, dass man zum einen die Projekte und insbesondere die Communities, also Telegram-Channel, Discord-Channels etc. besucht, trackt, da ein Stück weit guckt, was ist da so los. Denn nur eine hohe Aktivität und konstant steigende Mitgliederzahlen erhöhen natürlich die Chancen darauf, dass ein derartiges Projekt gegebenenfalls mehr als ein reines Pump-and-Dump wird, weil das sind nun mal die meisten Coins. Und ja, einen weiteren Tipp gibt es noch, der allerdings auch mit etwas Aufwand verbunden ist. Man screent im Grunde genommen die ERC20 Memes auf Überschneidungen großer Wallet-Adressen und trackt dann deren Bewegungen. Also wenn man sich, man dankt, das ist ja sozusagen ein Vorteil der Blockchain, man guckt, wer sind die größten Holder von derartigen Meme-Coins. So, das kann man ja über Ether Explorer etc. relativ schnell rausfinden. Denn tatsächlich ist es so, dass nicht selten sind es gerade bei diesen Memes, bei den temporär großen Kurssteigerungen dann immer wieder die gleichen Verdächtigen, die sich hier tummeln, muss man tatsächlich sagen. Es gibt so, sagen wir mal, 20, 30 Wallet-Adressen, die bei vielen erfolgreichen Projekten in Häkchen dort dann auch irgendwie investiert sind. Mitunter sind das natürlich Influencer-Adressen und große Wallets, die hier dann natürlich teilweise selbst die Bewegungen nochmals verstärken können und auch durch ihre Communities, die dahinter sitzen, dann Hypes entfachen. Hast du ja vorhin schon angesprochen. Ein Risiko sind allerdings, und das muss man auch ganz klar sagen, und das hast du auch vorhin schon kurz erwähnt, die Transaktions- bzw. Swap-Gebühren auf den DEX wie Uniswap und Co. Denn die müssen, da muss man definitiv mal mit einrechnen. Wenn ich jetzt sage, ich werfe überall 10 US-Dollar rein und ich zahle aber 20 Dollar hin und 30 zurück, dann muss ich ja erstmal mal 6 im Grunde genommen machen, um auf plus minus 0 zu sein. Das heißt, ich habe schon mal fest eigentlich nicht 10 Dollar Kosten für das Investment, sondern 60 Dollar. Und das darf man nicht ausblenden, weil das frisst dann oftmals die Gewinne nämlich wieder auf, selbst wenn man dann attraktive 500% gemacht hat oder mehr. Zudem, was auch so ein bisschen problematisch ist, weshalb ich ja auch eher der Trader oder jeder Trader eigentlich auf zentralen Exchanges unterwegs sind, ist, dass man bei Uniswap und Co. keine Stop-Losses und Take-Profits setzen kann. Das erhöht dann natürlich die Gefahr, dass man ja zu spät verkauft oder dass man Schichten einfach den Run nach oben und den Run nach unten dann, wie bei einer Achterbahnfahrt, dann voll mitnimmt, wenn man vielleicht arbeitet, unterwegs ist etc. Das heißt, eine aktive Beobachtung der Kursentwicklung ist da ein elementarer Faktor, der irgendwie zumindest mal die Chancen erhöhen kann, dass man da dann im Endeffekt auch mit vielleicht attraktiven Gewinnen rausgeht, wenn man aufs richtige Pferd gesetzt hat, sagen wir mal so.
Ja, alles auf Horst. Ja, ohne Fleiß kein Preis. Danke dir auf jeden Fall für diese Tipps. Und wenn ihr Fragen, Wünsche und Anregungen zu unserem Podcast habt, dann schreibt uns gerne auf Spotify, YouTube oder wo auch immer einen Kommentar und lasst uns gerne eine positive Bewertung da. Herzlichen Dank an dieser Stelle einfach mal an den Ganja Ninja auf Spotify für den netten Kommentar. Und damit kommen wir zum Ausblick auf die laufende Woche und die wichtigsten Termine, Stefan. Was steht da an?
Ja, also neben neuen Zahlen zu den US-Einzelhandelsumsätzen am morgigen Dienstag, frühen Nachmittag, ich glaube 14.30 Uhr, stehen vor allem die Verbraucherpreise in Europa zur Wochenmitte, 11 Uhr unserer Zeit am Mittwoch, erstmal im Fokus. Das sind so die Primärwirtschaftsdaten. Entsprechend der rückläufigen Inflationsrate in den USA ist auch, muss man sagen, in Europa mit weiter fallenden Verbraucherpreisen zu rechnen. Das wäre ja auch mal ganz schön, wenn wir sehen, dass mal wieder irgendwie sukzessive wir nicht nur mehr Preissteigerungen haben, sondern das auch mal nach und nach jetzt mal wieder zurückkommt. Bemerkenswert, und das ist wirklich, also das habe ich glaube ich so auch noch selber noch nie gesehen oder zumindest nicht bewusst wahrgenommen, dass wir in dieser Woche eine absolute Fülle an Reden von Mitgliedern der US-Notenbank Federal Reserve haben. Also wir haben insgesamt 10 Mitglieder, 12 sind es insgesamt, sagtest du vorhin, der Fed, die diese Woche vor die Mikrofone treten und beschlossen oder zum Höhepunkt kommt es dann tatsächlich am Freitag, wenn Jerome Powell um 17 Uhr deutscher Zeit vor die Mikrofone tritt. Und da werden definitiv Anleger, Investoren und so genau hinhören.
Ja, was könnte das denn für den Kryptomarkt bedeuten?
Ja, also da die Chefs der einzelnen Fed-Ableger sind das sozusagen. Es gibt ja die Philly Fed und die New York Fed und die San Francisco Fed. Dass die mitunter teilweise, das ist einem immer nicht so klar, auch unterschiedliche Ansichten zur aktuellen wirtschaftlichen Situation haben und wie sie dann zukünftig im Grunde genommen herangehen an die Geldpolitik. Dürften dann die Aussagen der unterschiedlichen FED-Vorsteher definitiv für erhöhte Volatilität am US-Finanzmarkt und damit womöglich auch am Kryptosektor sorgen? Und insbesondere wenn auch teilweise die Algorithmen, die das dann immer probieren, in Realtime zu tracken und dann in den Markt reinspringen, gerade am klassischen Finanzmarkt, neue Hinweise zu möglichen Zinssenkungen bekommen, bevorstehenden Änderungen der US-Geldpolitik gegeben werden, dürften dann die Märkte meiner Meinung nach in Anbetracht der aktuellen schwierigen Situation empfindlich reagieren. Man muss sich ja vorstellen, eigentlich ist das Mandat der Fed ursprünglich ja für geldpolitische Stabilität zu sorgen. Und in Anbetracht der multiplen Brandherde, will ich sie mal nennen, wie den anhaltenden Problemen der US-Regionalbanken.
Aber da ist doch alles safe und sound, oder?
Da ist immer alles safe und sound. Das haben wir ja schon direkt gesehen nach der letzten Zinserhöhung, als dann ein paar Stunden danach dann im Endeffekt zwei weitere US-Banken dann erstmal minus 50% die Grätsche gemacht haben.
Ja.
Dann die Inflationsentwicklung, die weiterhin nicht vom Tisch ist. Das ist auch das primäre Mandat, hat ja Paul immer wiederholt, dass es ihm um die Inflation geht, auch im Notfall auf Kosten der US-Wirtschaft und einer möglichen Rezession, also nächstes Problem. Dann die inverse Zinskurve bei den US-Staatsanleihen in den verschiedenen Laufzeiträumen, die problematisch sind und dann vor allen Dingen
was ist eine inverse Zinskurve und warum ist die problematisch?
Ja, also wir haben Staatsanleihen haben unterschiedliche Laufzeiten. So, also es gibt von einmonatigen bis zu, ich glaube, die längsten sind mittlerweile in den USA 30 Jahre, geben die ja unterschiedliche Verzinsungen. Und normal ist es natürlich logischerweise so, dass jemand, der auf 10 Jahre sich verpflichtet sozusagen und eine Staatsanleihe über 10 Jahre hält, sollte der logischerweise eine höhere Verzinsung haben als jemand, der sagt, ich kaufe ein dreimonatige laufendes Zinspapier. Jetzt ist es so, dass tatsächlich Sinn. Die kurzläufigen Staatsanleihen in der Verzinsung die Langläufer überholt haben. Und das macht es dann tatsächlich problematisch. Weil das bedeutet auf kurz oder lang, die Leute wollen oder trauen sich nicht mehr oder trauen dem in diesem Fall der USA nicht mehr zu, noch die nächsten, sagen wir mal, 10 Jahre oder 20 Jahre stabil zu sein. Und dementsprechend der USA oder den USA 10, 20 Jahre ihr Geld zu geben für eine Verzinsung, sondern springen nur noch in diese Kurzläufer rein. Und das ist jetzt seit einer ganzen Weile der Fall. Und das ist auch immer ein Indiz dafür, wenn das so lange, ja, im Grunde genommen so lange anhält, dass da wir bisher in der Geschichte, und dann gehen wir wieder zurück in die sozusagen die Entwicklung dieser Zinsentwicklung in der Vergangenheit, dass es dann jedes Mal zu einer Rezession kam. Weil die Leute im Grunde genommen, das spiegelt einfach nur die Unsicherheit wider. Und momentan ist es jetzt so, ich glaube, die einmonatigen, also sprich, man verpflichtet sich für einen Monat Staatsanleihen zu kaufen, da ist die Verzinsung jetzt auf über 5% hochgegangen. Ist natürlich top. Wenn ich sage, okay, ich will mein Geld nicht auf dem Tagesgeldkonto haben, das ist ja sozusagen auch das Problem der Banken aktuell, weil die US-Banken geben diese Möglichkeit, diese Verzinsung nicht an ihre Kunden wieder. Das heißt, jemand, der Geld auf seinem Konto liegen hat, ist im Endeffekt der Dumme, weil er kriegt eine Verzinsung von, sagen wir mal, 0,1-0,2% PA, also pro Jahr. Könnte aber einfach selber proaktiv sagen, ich schmeiß das in den Geldmarkt rein, also in Geldwertpapiere, und bekomme innerhalb von einem Monat oder 3 Monaten Laufzeit meine 1-3-4-5%, also eine deutlich verbesserte Verzinsung. Und das ist definitiv ein Problem. Ich weiß auch nicht, wie sie das jetzt so eben schnell mal wieder lösen wollen. Und das wird momentan so ein Stück weit wieder ausgeblendet. Aber das ist definitiv ein zentraler Punkt, mit der die Fed momentan zu kämpfen hat oder die USA generell, auch ja, bezüglich der Dominanz des US-Dollars. Und dann haben wir, als ob die da noch nicht genug Probleme hätten, haben wir Stand momentan, dürfte das ungefähr Anfang Juni, Mitte Juni der Fall sein, die Erreichung der Schuldenobergrenze in den USA. Also der dem Finanzministerium einfach gesagt, geht aktuell das Geld aus. Und das geht dann damit einher, dass man, wenn diese Schuldenobergrenze erreicht ist, dann haben die noch so ein paar Nottöpfe, auf die noch zurückgreifen können. Aber ansonsten können die Bediensteten, also die Beamten und die Mitarbeiter des öffentlichen Dienstes nicht mehr bezahlt werden. Also mitunter wäre natürlich sowas wie Feuerwehr oder Polizei sind dann die Letzten, also die kriegen noch ihr Geld, aber die normalen Mitarbeiter, die in irgendwelchen städtischen Behörden zum Beispiel arbeiten oder staatlichen Behörden, die kriegen dann mitunter erstmal keine Löhne mehr ausgezahlt, weshalb das durchaus problematisch ist. Und da fighten oder kämpfen jetzt gerade die Demokraten und die Republikaner darum, wie sie das regeln, wie sie das anheben, ob sie diese Zinsbeschränkung oder Schuldenobergrenzenbeschränkung erstmal momentan rausnehmen, also das einfach weiter neue Schulden gemacht werden können und dass man das dann in Ruhe entscheidet und dann mitunter erst 2024 irgendwie da eine neue Schuldenobergrenze setzt. Problem ist für Joe Biden, den Präsidenten natürlich, dass das nicht gut für ihn ist im Wahlkampf. Also sozusagen, der will eigentlich nicht, dass die USA da gerade eine absolute Schuldenobergrenze sitzt und mitunter potenzielle Wähler, weil Mitarbeiter des öffentlichen Dienstes in den USA sind natürlich auch wichtige Wähler, ist eine wichtige Wählerschaft für ihn. Wenn die keine Gehalt bekommen, dann tun die den Teufel, als ihn nochmal wählen. Insofern ist der da so ein bisschen gerade in die Ecke, gefangen im Grunde genommen. Und da wird man dann sehen, wie sie das spielen, diese ganze Nummer. Da hängt natürlich dann auch wieder die Fed mit drinne, weil die Fed müsste dann wieder die Druckerpresse anwerfen und das, um dann wieder andere Töpfe aufzumachen, Gelder freizugeben und so. Das ist eine ziemlich diffizile Nummer, die da gerade ist.
Ja, ich glaube aber, diese Schuldenobergrenze, die wird immer mal wieder erreicht. Also das ist jetzt keine Singularität irgendwie. Und dann streiten sich so ein bisschen symbolisch die Republikaner mit den Demokraten und die einen wollen hier Zugeständnisse und die anderen dort Zugeständnisse. Und dann wird wie zum x-ten Mal diese Schuldenobergrenze, glaube ich, wieder einfach um was weiß ich was nach oben verschoben bis zum nächsten Mal. Also das ist für mich irgendwie so ein absehbares Theaterspiel, oder?
Ja, aber nichtsdestotrotz hatte ich gestern auch eine Statistik bei mir im YouTube-Livestream, dass 2011, da war das letzte Mal massiv, wo die erreicht wurde, da kam es dann in der Folge dazu oder kurz davor dazu, dass die Standard & Poor's, also das Bewertungsunternehmen, was im Grunde genommen die Bonität von Staaten bewertet und auch Unternehmen bewertet, dass die den Daumen gesenkt haben für die USA und da hat die USA ihr AAA-Rating verloren. was wiederum wichtig ist, im Grunde genommen zu sehen, wie solide ist ein Staat. Und als Beispiel, Deutschland hat seit jeher das AAA-Rating und wird es auch so schnell nicht verlieren, weil wir im Grunde genommen das zentrale Land in Europa sind und die Wirtschaftsmacht in Europa sind. Und seitdem muss man wohl mal anmerken, das wird immer so ein bisschen verschwiegen, seitdem haben die USA ihr AAA-Rating auch nicht wiederbekommen. Die haben halt nur noch ein AA-Rating. Und da sind natürlich noch viele Abstufungen nach unten. Aber wenn man sagt, die große Wirtschaftsmacht, die größte Militärmacht der Welt hat nun ein AA-Rating und die, ja, oder machen immer, drucken immer weiter Geld und schieben die Schuldenobergrenze immer weiter nach oben, steigt irgendwann dann tatsächlich auch mal die Ausfallwahrscheinlichkeit. Also im Grunde genommen, dass ein Staat, ähnlich wie es ja in Argentinien regelmäßig der Fall ist, einfach mal eine Pleite einleitet und Staatsbankrott hat.
Okay, gut. Aber nach diesem ausführlichen Exkurs der traditionellen Märkte, lass uns mal wieder schnell zu Bitcoin zurückkommen. Gib uns doch einfach mal bitte ein paar konkrete Kursziele für Bitcoin in der nächsten Woche.
Ja, also Bitcoin, wie wir wissen, hat korrigiert in der Vorwoche jetzt, ist tatsächlich in den gleitenden Durchschnitt, also den Single Moving Average, den einfach gleitenden Durchschnitt im Wochenchart, MA200. Der letzten 200 Wochen Kerzen rangelaufen, ist dort abgeprallt in der Erstreaktion, erstmal genommen, das ist wichtig, ist auch eine starke Unterstützung. Sollte Bitcoin den Supportbereich um 27.000 jetzt auf Tagesschlussbasis erstmal halten können, im Grunde genommen, also den Bereich, der die letzten, was sind das, ich gucke gerade, die seit März im Grunde genommen immer wieder relevant war, sollte der jetzt erstmal verteidigt werden, dann wäre es ja unten erstmal im Grunde genommen als Fehlausbruch zu werten. Und gelingt es dann den Bullen in den kommenden Tagen Bitcoin zurück über die 28.000 ansteigen zu lassen, dann rechne ich erstmal mit einem Retest des Vorwochenhochs bei 28.500, denn von da ging im Grunde genommen von Sonntag auf Montag letzte Woche, also vor 7 Tagen mehr oder weniger, die Konsolidierung los. Damit sich aber das Chartbild wieder nachhaltig aufhält, muss Bitcoin den Bereich um 29.200, das ist für mich der Knisus-Knaxus-Bereich momentan, per Tagesschluss dynamisch echt zurückerobern. Und weil dann kommt wieder die 30.000 ins Visier der Anleger, denke ich mal. Und wie schon in letzter Woche und eigentlich auch, ich glaube, vorletzte Woche gesagt, ist die Marke, also erst wenn wir die Kursmarke von 30.500, da waren wir per Tagesschluss nämlich häufiger dann immer wieder dran gescheitert. Erst wenn wir die wirklich rausnehmen, dann könnte das Jahreshoch wieder angelaufen werden. Also ich sag mal, 30.500 bis 31 ist unverändert maximales Kursziel auf der Oberseite.
Okay, und welche Chartmarken sind auf der Unterseite relevant?
Ja, also die Bären haben aktuell tatsächlich ein bisschen das Zepter in der Hand. Solange Bitcoin unter der 28.000 erstmal gedeckelt bleibt, rechne ich zumindest mal erstmal in erster Instanz mit einem erneuten Konsistenztest des Bereichs um 27.000. Wird die aufgegeben und wir fallen dann auch unter 26.600 zurück, weil das waren die Tiefs vom Ende März, genau, in den letzten Märzwochen. Wird die dann wieder aufgegeben, erhöht sich tatsächlich deutlich die Wahrscheinlichkeit des Retests des Vorwochentiefs, also des Tiefs vom vergangenen Freitag bei ungefähr 25.800 und rutscht Bitcoin darunter ab. Dann sehen wir, denke ich, diese Korrekturausweitung, mit der ich eigentlich jetzt am Freitag schon gerechnet hatte, in Richtung 25.300. Wird dieser Bereich, und der ist ja wirklich eine massive Unterstützung, das war das alte Ausbruchsziel, da verläuft die EMA 200 im Tageschart, da haben wir wirklich ganz viel, da haben wir noch einen Golden Pocket, da haben wir wirklich eine Menge an Unterstützung. Wird die wieder warten, dann auch durchschlagen, dürfte es unmittelbar direkt in Richtung 24.000 gehen, maximales Kursziel unverändert, unten auf der bärischen Seite 23.250.
Okay, dann kurz vorm Ende noch unsere Bitcoin-Wette. Hier ist der BTC-Preis dieses Mal irgendwie direkt zwischen uns gelandet. Mein Tipp von 26.878, der wurde abgearbeitet und dann ist der Kurs noch weiter gefallen. Deine 25.319 wurden aber leider nicht mehr erreicht. Und damit gucken wir in die Zukunft. Welches Kursziel wird deiner Meinung nach bis nächsten Montag abgearbeitet werden?
Ja, ich hatte ja vorhin schon gesagt, was ich plane, aber ich habe jetzt gerade nochmal umüberlegt. Ich bleibe bei 25.300 Region. 25.319, so wie letzte Woche.
Ja, guck mal, endlich ist das mal ein Unterschied. Jetzt bist du nämlich bärisch und ich bin eher bullisch unterwegs, denn ich kann mir vorstellen, dass die 28.349 US-Dollar angelaufen werden. Da haben wir doch mal wieder eine spannende Wette, oder?
Ja, vor allen Dingen, also wie gesagt, ich sehe dein Kursziel ja auch. Ich sehe es sogar minimal höher dann noch. Aber da ist eine Vorbedingung dran. Und die Vorbedingung, solange die halt nicht erfüllt ist, bleibe ich erstmal jetzt ein Bär. Und ich hatte ja eben gerade erklärt, woran im Grunde genommen, wo wir rüber müssen, solange wir die 28.000 nicht zurückerobern. Ungefähr 28.000er Bereich, 27.950er Bereich, sind die Bären noch im Vorteil. Insofern, ich bleibe jetzt mal gerade ein Bär und sage 25.319.
Top, die Wette gilt. Und damit wünschen wir euch einen guten Start in die und eine erfolgreiche Handelswoche.
Ja, euch ebenfalls und einen schönen Vatertag am Donnerstag.
Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleibt dran.
Generative KI hilft Unternehmen dabei, schneller, innovativer und effizienter zu werden. Doch wie können alle Mitarbeitenden diese revolutionäre Technologie im gesamten Unternehmen nutzen? Bertelsmann setzt dafür auf eine gemeinsam mit Deloitte entwickelte Plattform auf Basis von Campfire. Diese dient nicht nur als konzernweiter Software-as-a-Service-Marketplace, sondern auch als Distributionsplattform für eine Vielzahl von generativen AI-Anwendungen. Jetzt mehr erfahren auf deloitte.com/bertelsmann.